Mit diesen wunderschönen Bildern möchte ich euch ganz herzlich begrüßen im Gottesdienst. Auch die Gäste, die das erste Mal da sind, die ab und zu da sind, herzlich willkommen in der Evangelischen Gemeinde Albisrieden. Heute geht es um den vierten Teil von einer Predigtserie um den Petrus. Auf die freuen wir uns. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch ein paar Informationen aus der Infobox weitergeben. Nächsten Sonntag haben wir einen speziellen Sonntag, wie man ja jeden Sonntag einen speziellen. Aber es ist ganz ein speziell, weil da haben wir Einladekarten. Und ich möchte mich im Zusammenhang mit dieser Einladekarte für den nächsten Sonntag einfach nochmal auf den Petrus aufmerksam machen. Petrus ist das Thema für heute Morgen. Und immer wenn ich an einer reformierten Kirche vorbeifahre und den Gügel sehe, denke ich an Petrus. Und der Gügel erinnert mich immer an das Thema von heute. Fehler machen erlaubt. Weil der Gügel ist für mich immer das Zeichen, dass der Petrus doch ein paar Mal versagt hat, dreimal gelogen hat und gesagt hat, er kenne Jesus nicht, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und dass der Gügel das Zeichen ist, oben an der Kirche, für einen, der versagt hat, der Fehler gemacht hat, gibt mir Hoffnung, dass Gott, Jesus mit uns zusammen, auch wenn wir Fehler machen, kann wirklich vieles bewegen. Weil der Petrus hat nachher eine Gemeinde gegründet. Das haben wir letzte Woche gehört an den Pfingsten. Der hat plötzlich den Mut bekommen, vor die Leute zu stehen, um von Jesus zu erzählen, dass sich 3000 Leute dort an diesem Tag entschieden haben, Frieden mit Jesus zu machen. Seine Vergebung anzunehmen. Also, aus einem Menschen, der Fehler macht, aus uns allen, kann Gott selber viel machen und seine Liebe, seine Vergebung kann viel bewirken bei uns. Und das möchte ich uns eigentlich auch zum mir selber auch mutig zurufen. Tönt doch nicht unbedingt die Karte unbedingt verteilen, aber tönt doch nächste Woche einfach jemanden einladen. Sagt, hey, hast du wieder mal Lust, in die Kirche zu gehen? Bei uns ist es lässig. Einfach mal schauen, was passiert. Wir müssen nicht gerade die Karte in die Hand drücken, die könnt ihr jemandem schicken, aber vielleicht trefft ihr jemanden im Coop, im Migros, wo auch immer, beim Spazieren, beim Arbeiten. Fragt doch einfach, ob ihr wieder mal Lust habt, in die Kirche gehen und etwas Relevantes hören und vielleicht kommt ihr am nächsten Sonntag hin. Das wäre super. Und für das möchte ich auch noch gerade beten und auch für den Gottesdienst heute Morgen. Wir bleiben da dazu sitzen. Vater, ich danke dir, dass du die Gemeinde baust, trotz uns, trotz dem Petrus und vor allem mit dem Petrus. Ich danke dir, dass du heute uns hier geführt hast, dass wir etwas von dir erkennen können, etwas über uns selber erkennen können, wo wir vielleicht etwas ändern oder etwas noch mehr machen sollten. Ich danke dir, dass du es mit Liebe uns aufzeigst und so gut mit uns meinst. Ich danke dir jetzt auch für den Morgen und bitte dich um dein Segen. Tu dir unsere Herzen auf und tu du zu uns reden. Amen. Wir haben ganz einen besonderen Morgen auch, weil wir haben ja einen neuen Mitgliederkurs gemacht. Das ist jetzt der Harry draussen, aber oh nein, da ist er tut das treu, seit Jahren bietet er neue Mitgliederkurs an. Es gibt Leute, die besuchen den 2-3 Mal, bis sie ein Mitglied werden, weil sie ihn so lässig finden, den Kurs. Also das ist wirklich ein Genuss, der Kurs. Und wir freuen uns heute, dass wir auch ein neues Mitglied dürfen begrüßen. Wir haben das angekündigt, dass Daniela Hässig Mitgliedschaft beantragt hat. Und wir möchten sie euch gerne vorstellen in einem Interview. Und für das möchte ich gerne Esther und Daniela führen bitten. Und Esther wird sie dann da ein bisschen ausquetschen, dass wir sie ein bisschen kennenlernen. Ein Applaus für Daniela.
Ja genau, der Harry hat mich gefragt, ob ich Daniela euch vorstellen würde. Und das mache ich natürlich sehr gerne, weil ich bin mega dankbar, dass ich Daniela habe als Schwägerin und als sehr gute Freundin. Und ich habe mich natürlich auch mega gefreut, als ich gehört habe, dass ich Mitglied werden will, hier in der EGA. Und ich erzähle euch kurz ein bisschen, wer Daniela so ein bisschen ist, was sie so macht. Und dann erzählt sie ein bisschen von ihrem Leben. Also Daniela ist, sie hat jetzt in das Feld auf der Liste noch, Walti. Sie hat diese Woche Geburtstag. Ich glaube, ich darf sagen, dass sie einen runden Geburtstag feiert. Und Daniela ist in Winigen aufgewachsen, bei ihren Eltern und ihren älteren Brüdern. Und sie war so richtig das Pfadi-Mädchen. Sie war Pfadi und hat später dann auch ist sie dort in die Lager gekocht. Nachher hat sie das Gymi gemacht. Nachher ist sie für 2 Jahre auf Chur und hat dort einen Bachelor gemacht in Tourismus. Und dann ist sie wieder zurückgekommen auf Zürich und ist auf Vinti und hat dort, jetzt muss ich schauen, den Master gemacht in Wirtschaft und Schwerpunkt Marketing. Dann ist sie für 2 Jahre weg von uns, ist sie immer zwischen Kopenhagen und Zürich geflogen, hat dort für so eine dänische Marketingfirma gearbeitet, als Beraterin. Und jetzt, das wissen schon viele von euch, weil sie macht nämlich viel Werbung, schafft sie bei Kaiser Training und ist dort, jetzt muss ich auch noch mal schauen, Marketingplanerin. Und das passt zu ihrer Kaiser, weil sie ist sehr sportlich, sie macht gerne Sport, sie geht gerne ins Krafttraining, macht Yoga, geht viel wandern. Und sie ist auch ein bisschen Adrenalin-Junkie. So alles, was irgendwie eine Wand, Mauern runterrennen oder runterrutschen, gumpen, weiss ich was, da kann man Daniela kann man für das haben. Sie ist sonst sehr offene Person, lustige. Sie ist eben abenteuerlustig, spontan und sie kann sehr gut kochen. Und das wissen vielleicht die von unten, desto mehr Leute, desto besser kann sie kochen. Sie tut nämlich gerne in den Lager kochen und wir sind auch schon mal kochen für die Jungschi. Ja, und den Rest könnt ihr selber fragen, es hat noch viel Hummer. Ich kann über Daniela erzählen. Ja, Daniela, du bist in Wieningen aufgewachsen. Und dort hat so eine, ich glaube, im Dörfli hat es eine Frau gehabt, die amigs erzählt hat, Bibelgeschichtli erzählt hat. Und dort hast du, glaube ich, das erste Mal so ein bisschen die Geschichtli gehört. Wie ist das gsi und wie ist das für dich gsi?
Ja, also die ersten paar Jahre in meinem Leben habe ich noch in der Pfarrei gewohnt. Das ist gerade das Dorf nebendran. Und dort hat sie auch so eine coole Frau gehabt, eine Christin, die in Schlieren-Gemeinde geht. Und dort hat mich meine Mami, mich und meinen Bruder hergeschickt. Und dort sind wir einfach einmal in der Woche haben wir von Gott gehört, über Jesus seine Geschichte erfahren, gesungen, gebetet. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Und dort bin ich schon ganz früh dort und habe viel gelernt. Ja.
Und wie war das für dich, wo du so Geschichten gehört hast? Hast du daran geglaubt? Oder?
Ja, ich muss sagen, ich habe es relativ schnell angenommen. Also für mich hat es nie in Frage gestellt, ob das stimmt oder nicht. Für mich, wieso sollen sie mir irgendetwas erzählen, was nicht stimmt in dem Sinn? Und von dem her habe ich das relativ schnell aufgenommen, habe auch viele Kassetten gehört und habe so eigentlich Gott schnell in mein Leben gelassen. Und seitdem ist er immer bei mir, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ja, jetzt zum Glück seit, würde ich sagen, 2 Jahren so richtig fest.
Genau, dann zu den Jugendjahren hast du ja gerade gesagt, immer mehr, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und vor ein paar Jahren hast dann du angefangen, dich mit dem Glauben auseinandersetzen. Warum und wie war das für dich gewesen und wie hast du dich dann nachher entschieden?
Ja, also es war so gewesen, in dem Sinn war Gott immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Also ich habe seit früh auf die Beziehungen sozusagen eigentlich eingenommen. Aber dann durch die Zeit, dass ich halt dann eben nicht mehr in die Kinderstunde gegangen bin oder keine Gemeinde hatte oder nicht mehr so aktiv irgendwie eine Beziehung gepflegt habe, ist das halt dann immer, ich würde sagen, ein bisschen mehr auseinandergegangen in dem Sinn. Irgendwann bin ich dann aber an einen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, so kann es in dem Sinn nicht weitergehen. Ich muss irgendwie Richtlinien in meinem Leben haben. Ich muss Gott an erste Stelle stellen. Und habe mich dann eigentlich nochmal aktiv neu dazu entschieden, um die Beziehung eingehen. Und dort möchte ich auch fest am Esti danken, weil sie mir dort geholfen hat. Ich habe gewusst, ich brauche die Beziehung und ich habe gewusst, ich brauche eine Gemeinde. Und von dem her habe ich mich dann nochmal aktiv dazu entschieden, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für mein Leben und sehr wichtig ist.
Und was hast denn du jetzt so für Ziel?
Also jetzt ist eigentlich mein Ziel, dass ich an meinen Glauben so ein bisschen, wie soll ich sagen, institutionalisiere. Ich weiss, es braucht feste Rituale, es braucht Kleingruppen. Ich möchte gerne eigentlich jeden Morgen stille Zeit haben, so dass ich eigentlich an Beziehung zu Gott jeden Tag wieder neu eingehe und mich erfüllen lassen in dem Sinn. Und dass ich einfach feste Rhythmen habe und dass kein Tag vorbeigeht, ohne dass ich wirklich merke, dass er bei mir ist. Und so möchte ich das gerne eigentlich auch gegen raus tragen und in meinem Alltag dann auch fest beim Arbeiten und überall schauen, dass ich von ihm erfüllt bin und so auch dann kann sozusagen gegen raus strahlen und dass man das auch sieht.
Danke vielmals, Daniela. Ich tue gerne noch beten. Ja. Ich denke nicht.
Nein.
Der ist gratis. Und den gibt es, glaube ich, einmal im Jahr, oder? Ich tue noch beten für Daniela. Ja, lieber Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen für das Leben von der Daniela. Danke, dass du sie schon ganz früh gesucht hast und ihr gezeigt hast, dass du real bist und dass du da bist. Und danke, dass du ihr den Wunsch, ihr Herz gelegt hast, dass sie dich sucht, dass sie mehr von dir erfahren will. Danke vielmals. Du siehst, sie hat sich entschieden, dass sie möchte hier Mitglied werden in der EGA. Sie möchte dir dienen und wir danken dir dafür und ich bitte dich einfach, dass sie sich in dieser Gemeinde wirklich getragen fühlt, dass sie da gute, tiefe Freundschaften kann bekommen, dass sie da einen Ort findet, wo sie Leute hat, wo sie Brüder und Schwestern hat, wo sie weiss, hierhin kann ich kommen, wenn ich Fragen habe, wenn es mir nicht gut geht oder auch wenn ich etwas Schönes möchte teilen mit anderen. Ich bitte dich einfach, dass du sie weiterhin segnest auf ihrem Weg, dass du sie führst und dass sie auch ein Segen kann sein kann. Dort, wo sie ist, im Alltag, beim Arbeiten, bei ihren Eltern, bei ihren Freunden, bei ihrer Beziehung. Mach einfach, dass sie ein Licht kann sein von dir. Danke vielmals. Amen.
Thank you, dears. Wir haben einen Geburtstag. Das machen wir eigentlich nicht so, weil du, wenn du die Infobox anschaust, da hat es ja so viele Geburtstage pro Monat. Aber wenn es jemand ist, der steinalt worden ist, wenn es jemand ist, der im Leitungsteam ist, und wenn es jemand ist, wenn es wirklich ein runder Geburtstag ist, Donatus, ist der Donatus nicht? Natürlich ist er da. Der Donatus hat heute Geburtstag. Wir singen Happy Birthday. Jenny, du sollst uns anstimmen. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Natus, happy birthday to you. Herzliche Gratulation und wir klatschen für den Mann. Aber sicher. Thank you. Ja, und dann, Daniela, wir freuen uns echt über den Schritt, den du gemacht hast. Daniela hat den Neumitgliederkurs gemacht, zusammen mit der Bianca. Das war eine ganz lässige Sache. Stell dir das mal vor, wir waren das Dritte. Das war eine der kleinsten Gruppen, die wir hatten. Aber es war trotzdem eine tolle Zeit. Bianca wird im Juli der Gemeinde präsentiert werden. Und dann ist die Familie Hotz, die am nächsten Sonntag präsentiert wird. Also ich finde das eine ganz tolle Sache. Das ist immer ermutigend. Man lernt dann die Leute auch ein bisschen näher kennen. Und ich würde dir Mut machen. Heute übrigens ist Kaffee nicht über oben, sondern draussen. Ich würde dir Mut machen, auf sie zuzugehen, sie zu begrüßen, sie kennenzulernen. Das ist eine tolle Gelegenheit, um eine Connection ein bisschen zu vertiefen. Ich habe euch etwas vorenthalten, das mich sehr gefreut hat, weil das Timing heute nicht mehr ganz gleich ist. Das hätte an einem anderen Sonntag besser passt, aber ich muss es trotzdem lesen. Ein Pastor mit einem mickrigen Salär, das betrifft mich nicht. Ein Pastor mit einem mickrigen Salär ärgert sich, weil seine Frau ein teures neues Kleid gekauft hat. Er konfrontiert sie mit dem Kassenbon von 450 Franken und fragt, wie hast du nur können? Ich bin vor einem Modegeschäft gestanden und habe das Kleid im Schaufenster gesehen. Bevor ich gewusst habe, wie, bin ich am Anprobieren gsi. So geht das. Erklärt sie. Es war, als ob Satan mir ins Ohr flüstere. Du siehst fantastisch aus in diesem Kleid, kauf's. Nun, sagt der Pastor, du weißt, wie ich mit solchen Versuchungen umgehe. Ich sage wie Christus zu Petrus, geh weg, Satan, du willst mir eine Falle stellen. Das habe ich auch gemacht, antwortet seine Frau. Aber dann hat er gesagt, es sieht auch von hinten fantastisch aus. Ist der nicht herzig? Mir gefallen. Jo. Der Hans Heili lässt noch ausrichten, unbedingt darauf achten. Wir gehen auf Hannover. Wir wollen als Gruppe wieder gehen können. Es hat draußen noch Informationszettel von der Goldis. Hast du gehört? Wir wären froh, wenn du dich bei der Inge und beim Ebi noch würdest melden. Wir kommen zum letzten Teil in dieser Serie. Fehler machen erlaubt. Er ist amerikanischer Schauspieler. Ich denke, die meisten von uns erkennen ihn. Da ist er jetzt auch bereits ein bisschen älter. Der Knabe kommt in die Jahre. Nick Nolte ist 74. Hat ein paar tolle Filme gemacht. Und der ist im GQ-Magazin gefragt worden, was der beste Ratschlag sei, den er aufgrund von seiner Lebenserfahrung würde weitergeben. Seine Antwort. Es mag komisch tönen, aber mein wichtigster Rat lautet: Akzeptier Niederlagen. Das habe ich außerordentlich gefunden. Sein wichtigster Rat, Bilanz von seinem Leben: Akzeptier Niederlagen. Es ist das Klügste, was du machen kannst. In unserer Gesellschaft meinen wir, es sei schlimm zu versagen. Tatsache ist aber, dass wir genau dadurch wachsen, sagt er. Wir wachsen nicht durch unsere Sieg. Und du baust mit niemandem eine enge Beziehung auf, bis du weißt, wie jemand mit Niederlagen umgeht. Manchmal werden unsere grössten Verluste zu unseren wichtigsten Lehrern. Die grössten Verluste die wichtigsten Lehrer. Die bringen uns bei, was Demut ist. Als ich das gelesen habe, das Interview war ein interessantes Interview, ich habe ein paar andere persönliche Sachen gesagt, habe ich gefunden, ja, das ist nett, das tönt ja gut, oder? Das tönt ja sehr gut. Aber in der Praxis kenne ich jetzt niemanden, und ich würde fast behaupten, du allweg auch nicht. Ich kenne jetzt eigentlich niemanden, der nach einem Debakel gesagt hätte, toll, jetzt bin ich demütig. So funktioniert es nicht, das ist nicht realistisch. Es gibt kaum jemanden, der eine Niederlage, etwas, das du unbedingt hast wollen, das nicht so eintrifft, eine Niederlage irgendwelcher Art, einfach locker wegsteckt. Das liegt nicht in unserer Natur, schon gar nicht in der helvetischen. Würde ich jetzt mal sagen. Nach einem Rückschlag. Wenn irgendetwas vorgefallen ist, das uns ans Herz geht, das uns über längere Zeit beschäftigt, das uns schlecht dastehen lässt, ist es Gold wert, ermutigt zu werden? Ist es einfach unglaublich ermutigend, tröstend, wenn jemand dann einem aufrichtenden Zuspruch gibt? Hat jemand so formuliert, wenn du nie Fehler machen würdest, sind die Situationen, die wir Zuspruch brauchen. Wenn du nie einen Fehler gemacht hättest, wie würden wir wissen, dass Gott ein vergebender Gott ist? Wenn es nie keine ernsthaften Schwierigkeiten gibt, wie würden wir realisieren, dass er der Ort ist, wo wir zu ihm kommen können, wo wir anlehnen können? Wenn du nie, und das gibt es durchaus, Leute, die einen grossen Teil von ihrem Leben so verbringen, nie innerlich einen Zerbruch erlebt, nie wirklich an eine Grenze kommen, wo es als Eingemachte gegangen ist, dann wirst du höchst sehr wahrscheinlich auch nie echten Trost erfahren haben. Oder wir können es so formulieren, das gefällt mir fast am besten. Wenn dein Leben linear heisst so ziemlich auf einer Linie, ohne Ausschläge, ziemlich langweilig, könnte man auch sagen. Wenn dein Leben linear verlaufen würde, dann wären wir ziemlich selbstgenügsam. Dann brauchten wir Gott ja eigentlich gar nicht. Jetzt das letzte Statement, vielleicht willst du das noch ein bisschen überdenken. Wenn mein Leben linear verlaufen würde, wenn das die Sachen, die dich im Moment beschäftigen, die Sachen, wo du das Gefühl hast, da bin ich ein Versager gewesen, wenn es das nicht gibt, bräuchtest du ihn nicht. Jetzt, wie der Waldi schon gesagt hat, wir beschäftigen uns in dem letzten Teil mit einem Versagen, das so gravierend war. Stell dir das vor, dass wir 2000 Jahre später, heute noch, davon reden. Also ich hoffe, ich fabriziere nichts so, wo dermassen langfristige Konsequenzen hat. Geschichte, zu der Geschichte von Petrus gehören zwei Aspekte. Der eine, der ihn betrifft, den er ausgelöst hat durch sein Verhalten. Und die andere Seite dieser Story ist, wie Christus mit dem umgeht. Und das ist fast wichtiger, weil der Held dieser Geschichte ist nicht der Petrus. Ob schon, dass er Petrus Serie war. Der Held der Story ist zuletzt Christus selber. Wie er mit Leuten umgeht, da in Speziellen mit einem Versager von der Extraklasse. Es geht darum, dass berichtet wird, was vorgefallen ist. Und es geht darum, dass in dem gleichen Bericht, Johannes 21, wenn du eine Bibel bei dir hast, willst du mitschauen. Es ist im Johannes 21, wo wir den Text miteinander aufgreifen. Geht es darum, dass der Mann nach allem, was geschehen ist, frisch berufen wird? Christus gibt ihm einen neuen Auftrag. Er sagt nicht, ist schon gut, wir drücken beide die Augen zu. Macht das eigentlich einfach nicht nochmal. Er geht einen Schritt weiter. Er beruft den Mann in eine ganz neue, auf eine ganz neue Art und Weise. Hinter der Geschichte, man könnte das auch so sagen, hinter der Geschichte ist eigentlich ein ganz befreiendes Konzept. Ein Kernsatz, den ich uns eigentlich gerne in Erinnerung rufen würde. In dem Umgang zwischen Jesus und Petrus kommt zum Ausdruck, das können wir auf uns selber übertragen, dass unser Versagen ein punktuelles Geschehen ist. Das ist etwas, das zwar passiert, wo wir nicht gerne daran denken, wo wir die Erinnerung auch nicht daran wecken, aber es ist nicht ein Schicksal. Es ist nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, das verflucht mich für den Rest von meinem Leben. Das verdammt mich in allem, was ich weiter machen will. Natürlich gibt es Sachen, die haben gravierende Konsequenzen. Aber wenn das vielleicht hängen bleibt als ein Kernstatement, Versagen ist ein Geschehnis. Ist eine einmalige, hoffentlich, eine einmalige Niederlage, die nicht ein Schicksalszug überkommen muss. Das ist gute Nachricht. Weil wir erleben alle. Manchmal geht es dir auch so. Manchmal hast du mit Leuten zu tun, die einfach Erfolg haben in allem, was die anlangen. Die sind einfach gut. Die sind intelligent. Die können mit Schwierigkeiten locker umgehen als du vielleicht. Die haben keine nachtragenden Charakterzüge. Und du hast das Gefühl, denen geschieht nie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so und so, das würde zustossen, was mir zugestoßen ist. Meine Biografie, so wie die verlaufen ist, die ist unvergleichlich, wenn ich schaue mit Leuten, die eigentlich nie Rückschläge einstecken müssen. Jetzt, falls du so denkst, ich würde mal sagen, das hat mit Ehrlichkeit ein bisschen zu tun. Wenn wir ehrlich wären, würden wir zugeben, dass wir immer mal wieder Erfahrungen machen, die schwierig sind. Nur erzählen wir das nicht so locker. Jetzt, falls du denkst, und menschliche Natur ist so, so etwas wie der Petrus, ich sicher nicht. Das kann mir nicht passieren. So eine Kategorie von daneben zu schlagen, sicher nicht. Ich würde einfach sagen, forget it. Wenn du so denkst, hast du ein Problem. Wir sind, Leute, wir sind aus dem gleichen Rohstoff gemacht, alle von uns, die Besten von uns. Bild dir nichts ein. wenn an einem Apostel, an einem Bischof, man könnte ihm der erste Bischof sagen, Katholiken haben ihn als den Papst requiriert. Das schauen wir unter der evangelikalen Seite ein bisschen anders an. Aber er war ein Leitapostel. Und wenn ihm das passieren kann, wie viel mehr dann mir und dir? Also bist du nicht so sicher über deine Glaubensstabilität. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, wo man über das, ich weiß nicht mal, was es war, aber irgendetwas Übles, wo ich auch gefunden habe, also Gottfried, stutz nochmal, das würde ich jetzt also auch möglichst schauen zu vermeiden. Dann hat er gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du so ein Zeich machen würdest. Und dann haben bei mir gerade alle Glocken geläutet. Augenblicklich, wenn jemand so etwas sagt, liegt mir enorm daran zu sagen, das ist ein falsches Bild von mir. Du täuschst dich total, bloß weil du für Sonntag vor der Gemeinde stehst und vom Wort Gottes erzählst, heisst noch lange nicht, dass du schwerwiegende Fehler in deinem eigenen Leben trotzdem machen kannst. Das ist leider so. Der Paulus an Korinther, ich glaube, das ist eine gute Ermahnung, die wir uns immer mal wieder in Erinnerung rufen. Deshalb, pass einfach auf. Bist sehr zurückhaltend, wenn es um das Thema geht. Wenn du neigst dazu, auch nur im Entferntesten dich selber abzuheben und das Gefühl hast, also ich bin vor dem vermutlich bin ich bewahrt oder geschützt. Oder, das kann kaum in meinem Leben eintreten. Der Paulus sagt, eben gerade dann. Bist du gefährdet? Das ist ein falsches Selbstbild. Pass auf! Jetzt, der Karl Albiez hat in seiner. Es war übrigens eine hervorragende Predigt auch wieder gewesen, am letzten Sonntag. Die, die da waren, würden das sicher bestätigen. Am 24. Mai, haben das nicht gewusst gehabt, haben das nicht abgesprochen, hat er das Panorama von Petrus präsentiert. Ich habe das eine absolut hervorragende, kurze Zusammenfassung von der Biografie von dem Apostel gefunden. Das ist so gut zum Ausdruck gekommen. Die Höhen und die Tiefen. Die Kurve kann man selbstverständlich variabel interpretieren oder auch gestalten. Aber eins ist klar. Versagen heisst nicht, dass Gott einen Mensch aufgibt. Der Petrus illustriert das. Da hat es etliche Sätze gehabt, wo daneben war in seinem Leben. Und wir haben jetzt nur drei Stationen angeschaut, heute ist die vierte. Es hat eine ganze Reihe von anderen Sachen gegeben, die waren markant. Es sind Lernerfahrungen. Die Biografie von Petrus, die drei Teile, die wir miteinander angeschaut haben, plus der heutige, eine Lernerfahrung. Wir erkennen unsere dunklen Seiten. Und lassen wir es einfach nochmal wiederholen. Jeder von uns hat eine dunkle Seite. Der eine gelingt es, mit der besser zu leben als anderen. Der eine gelingt es, die besser zu verstecken als andere. Aber die sind da, wie der Rohstoff, nochmal, der identisch gleich ist. Und es ist aufgrund von dem Konfrontiertsein, dass ich merke, ich brauche Hilfe in der Tat. Ich brauche eine Gemeinde. Daniel, das ist so toll. Das ist, wie du gemacht hast. Weil eigentlich ist das natürlich das Normalste für die Welt von einem Christ, dass er in einer örtlichen Gemeinde verbindlich dazugehört. Nicht nur teilnimmt, aber mitträgt. Jetzt, wer in seiner Biografie nie so Brüche erlebt hat, der wird mit der Story von Petrus im Johannes 21 nicht viel anfangen. Wer weiss, was es heisst, Rückschläge einzustecken, für den wird Johannes 21 eine Story, die du immer mal wieder wirst lesen. Der Petrus selber, lass mich es so sagen, der hat nie vergessen, dass er Christus verleugnet hat. Das hat sich eingebrannt in seine Seele. Für den Rest von seinem Leben war das im Gedächtnis, im Hintergrund gewesen. Jetzt Tradition lehrt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist Tradition, die das lehrt, dass der Petrus jedes Mal angefangen hat zu brüllen, wenn er einen Hahn hat gehört krähen. Tradition sagt zudem, dass er jede Nacht verwacht ist und betet hat in der Stunde, in der Stunde, wo er Christus verraten hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt gut. Wie hat Christus ihn aufgerichtet? Das ist die Frage. Wir wollen nicht wühlen im Dilemma hinein. Wir haben die Frage, stellen mit dem Ereignis, das ihn so belastet hat. Zu Recht! Wie ist das mit dem umgegangen? Das ist die positive Seite. Das ist der ermutigende Aspekt. Wie geht er mit ihm um? Indirekt, wie geht er mit unseren Niederlagen, die wir fabrizieren, um? Das Erste, was er macht, ist einfach unglaublich. Er ruft uns zu sich. Das macht er mit dem Petrus, das macht er mit dir. Chef von seinen Herden ruft er. Blend doch kurz zurück mit mir. Wo die Frauen am Auferstehungsmorgen zum leeren Grab gekommen sind, hat sie doch einen Engel instruiert mit diesen Worten. Geht, sagt er zu ihnen, und sagt den Jüngern, und dann kommt das kleine Nebensätzchen. Vor allem Petrus sagt das, dass Jesus euch in Galiläa treffen wird. Sagt das an Petrus, spezifisch, wie das erwähnt. Ich finde das interessant, wieso der Hinweis ausgerechnet an Petrus? Ich könnte mir vorstellen, das braucht allerdings nicht wahnsinnig viel Fantasie. Tatsache, wie er sich verhalten hat, hat ihn doch abgrenzt von den anderen Aposteln in der Truppe. Das hat ihn isoliert. Die sind ja nachher in einer Situation gewesen, nachdem Christus gekreuzigt worden ist, bevor die Auferstehung ist, wo die ein absolutes Dilemma hatten. Und der Petrus insbesondere, weil er ihn ja noch so behandelt hat. Ich bin überzeugt, der Petrus hat die Frage geplagt, immer wieder. Was bin ich jetzt? Das ist eine Identitätsfrage geworden. Was bin ich jetzt? Bin ich ein Verräter oder bin ich ein Jünger? Mit dem, was ich gemacht habe, kann ich immer noch mich zu seiner Truppe zählen. Ich meine, das sind eine Reihe von Sachen. Er versagt am Vorabend vom Osterfest bei der Fußwäschung. Wir haben das angeschaut miteinander. Ist doch auch interessant gewesen. Er hat seine Instabilität Ausdruck gefunden. Nicht nur das, er hat versagt, wo es darum gegangen ist. Zu realisieren, Gewalt bringt doch nichts. Im Zusammenhang mit dem Malchus. Christus hat ihn gerügt, dort, an der Spat. Er hat versagt. Klassisch, und das ist das Dilemma, das im Johannes 21 angesprochen wird, im Hof vom Hohepriester, wo er die Aussage macht. Und sie ist schon krass, wir lesen sie. Du kennst sie, aber es ist einfach gut, sich das nochmal vor Augen zu führen. Das sind seine Worte, Zitat. Ich weiss nicht, was du erzählst. Ich kenne ihn noch nicht einmal in dieser Übersetzung. Ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht. Er setzt noch eins drauf. Es ist nicht einfach ein scheuches, nichts will zu tun haben mit ihm. Es ist ein krasses Statement. Und wenn er das gesagt hat, ist der berühmte Hahn, der kräht. Und dann ist das, was Karl Albitz so schön angesprochen hat am letzten Sonntag. Christus dreht sich um. Er dreht sich um und er schaut den Petrus an. Was für ein Blick. Der erinnert sich. Bevor am Morgen der Hahn kräht, sind es dreimal gewesen. Wo du mich verleugnet hast. Und die Tränen waren bittere Tränen. Christus schaut ihn an. Versuch dir das vorzustellen heute Morgen. Gott möchte dich und mich in sein Augenfeld nehmen. In Connection bringen. Der Blick ist kein masslos enttäuschter, wie wir manchmal so übertreiben. Wenn jemand etwas macht, auch wenn es wirklich daneben ist, setzen wir noch eins drauf und sagen, du hast mich dermassen enttäuscht. Sehr hilfreich für die Situation, oder? Das ist nicht die Art von Blick. Es ist nicht ein verurteilender Blick, der sagt, also das wird Konsequenzen haben. Du wirst durch das schäbige Verhalten noch einen Preis zahlen. Nicht so! Nicht so. Er hat den Petrus nicht abgeschrieben. Er hat ihn nicht schubladisiert als Versager. Das hat er mir gemacht. Mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin, Mit dieser Art von Verhalten, forget it. Christus hat noch Pläne. Nicht nur schubladisiert er ihn nicht, er hat noch Pläne für ihn. Er gibt ihm eine zweite Chance, könnte man sagen. Wir können es so ausdrücken, wir sagen, Christus ist genau das Gegenteil in seinem Verhalten, wie wir sind. Wir lieben es zu verurteilen. Es ist irgendetwas in unserer DNA, das nach dem giert. Scheinbar. Das ist ein Linke. Kategorie super eingepackt. Wenn man sich politisch ein bisschen auskennt, hat man ein konkretes Bild. Dann ist er in dieser Truppe drin. Dieses ist ein Liberale. Klares Bild, defekt, will ich vermutlich nichts zu tun haben mit. Ein Lügner, ein Langweiler. Wir haben Kategorien. Und manchmal drücken wir die nicht aus, aber wir denken so. Wir sind mit einem harschen Urteil schnell bereit. Wir brechen den Stab über jemandem. Und mit dem Leuten brechen wir das Herz von dem, der gesagt hat, ich bin für diese Art von Leuten gekommen. Motto, Programm, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Womöglich der Abschaum. Womöglich die, die schmecken. Wo ich eigentlich auf die Distanz gehe, sagt Christus. Ich bin nicht gekommen, Menschen zu rufen, die sich schon für gut genug halten. Das ist ein übler Zustand. Er ruft. Das Zweite, was mir gefällt an der Reaktion von Christus, er begegnet. Seinen Schaf begegnet er. Er hockt nicht irgendjemand in einem Turm abgehoben, distanziert und isoliert. Er sucht den Kontakt, er sucht Begegnung, er sucht Berührung. Wohin? Lass mich dich fragen. Wohin ist der Leitapostel gegangen? Nachdem die ganze Szene sich abgespielt hat, nachdem er Christus verleugnet hat? Wir wissen es schlicht und einfach nicht. Wir wissen nicht, wo er hin ist. Der Text sagt nichts dazu. Die Bibel gibt keine Antwort. Aber vermutlich hat er das gemacht, was du und ich auch gemacht hättet. Abtauchen. Wenn du so einen Seich gemacht hast, möglichst auf Distanz. Wo immer er war, kannst du gut dir vorstellen, er hat sich elend gefühlt. Er hat sich einsam gefühlt. Er hat sich Vorwürfe gemacht. Wie ist das möglich gewesen? Gott, warum bin ich so dumm gewesen? Wie denkt Christus jetzt über mich? Wie kann es weitergehen? Die gesamte Zukunft an den Rabbiner gehängt. Wie könnte es weitergehen? Auf diese Frage finden wir eine Antwort. In der Tatsache, dass Christus ihm nach der Auferstehung eine Spezialaudienz gewährt. Ich finde das so cool. Christus ist auferstanden. Lesen wir im Lukas. Wir lesen es im Korintherbrief. Er ist, der Zusatz kommt auch dort, er ist am Petrus. Oh, hat die anderen auch aufführen können. Es heisst, er ist am Petrus erschienen. Das hat einen Grund gehabt. Als der Auferstandene hat er sich zuerst an Petrus gezeigt. Ist ein kleines Detail. Wenn du aber in seinen Sandalen würdest laufen, hat das Gewicht. Würde das viel bedeuten? Es ist berührend, dass er dem Petrus speziell begegnet. Vor den anderen. Einfühlsame Gnade würde ich das nennen. Da ist ja keine öffentliche Demütigung. Christus trifft ihn privat. Er wartet nicht einmal, bis der Petrus zu ihm kommt. Er selber ergreift die Initiative. Er ruft. Er begegnet. Und das Dritte, allerdings, er fordert auch raus. Jetzt kommt eine Herausforderung. Jetzt wird er konfrontiert. Das können wir nicht ihm ersparen. In der zweiten Hälfte von Johannes 21 spielt sich der Teil der Story ab, der am besten bekannt ist. Ich gehe davon aus, dass du die Geschichte kennst, wenn nicht, sie lohnt sich nochmals zu lesen. Nach dem Morgen, die haben zum Morgen gegessen, sagt Jesus zum Petrus. Das ist der Dialog, der sich abspielt. Simon, Sohn von Johannes, die klassische Fragestellung. Liebst du mich mehr? Nicht nur liebst du mich mehr als die anderen? Er sagt ja. Du weißt das. Dann das Statement. Weid meine Lämmer. Du hast eine Aufgabe, du hast immer noch eine Aufgabe. Er wiederholt die Frage. Er antwortet nochmal gleich. Du weißt das, dass ich dich lieb habe. So geht der Dialog. Dann sagt er, dann hört meine Schaf. Wechsel von Lämmer zu Schaf. Wieso? Das ist eine Frage, die berechtigt ist zum Stellen. Nochmal fragt er ihn, Simon, hast du mich lieb? Und jetzt wird er traurig. Weil er fängt an, ich gehe davon aus, dass er realisiert. Das hat einen Grund, wieso die Frage jetzt dreimal kommt. Das hat einen Grund. Er fragt ihn zum dritten Mal. Gott, du weißt doch alles. Du weißt doch Bescheid. Du weißt, dass ich zu dir stehe. Und es gibt ein drittes Mal die Beauftragung, weit in dem Fall meine Schaf. Ein unglaublich berührender Dialog. Die beiden, Christus und Petrus, führen das Gespräch, indem sie an einem Kohlenfeuer sitzen. Der Begriff für Kohlenfeuer erscheint nur zweimal im Neuen Testament. Nur noch an einer anderen Stelle. Im Johannes 18. Und dort wird aufs Feuer im Hof vom Hohepriester hingewiesen, vom Kaiphas. Der Ort, wo er Christus verleugnet hat. Also, an ein Feuer, sagt Petrus, ich kenne ihn nicht. Bei einem anderen Feuer sagt er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Bei einem Feuer verleugnet er ihn, beim anderen Feuer legt er ein Bekenntnis ab. Wird er neu berufen? Ist offensichtlich, wieso er ihn dreimal gefragt hat, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Ist offensichtlich, wieso Christus ihn öffentlich das gefragt hat. Bei diesem Dialog sind die anderen dabei gewesen. Weil der Petrus ihn öffentlich verleugnet hat. Das hat einen Zusammenhang. Die anderen Apostel haben das müssen hören, dass der Petrus offen seine Loyalität zu Christus neu deklariert, dass er das bekennt. Hätten sie das nicht gehört, hätten die immer einen Zweifel gehabt. Wo steht er eigentlich? Der Leader der Truppe. Also unglaublich. Unglaublich. Hat eine tiefere Bedeutung. Der Simon Petrus wird konfrontiert. Dreimal. Mit der Frage, die Christus ihm stellt. Und er wird öffentlich konfrontiert. Wegen dem Einfluss, den das hat auf die anderen Apostel. Das ist nachvollziehbar. Jetzt können wir also sagen, der Mann, der so überheblich war, der immer so von der Antwort hatte, der so beeindruckt war von seiner eigenen Scharfsinnigkeit, überzeugt von sich selber, der Mann lehrt Demut. Die erste Frage, liebst du mich mehr als die anderen? Das ist doch eine subtile Erinnerung daran. Als Prahlen von dem Petrus, dass er Christus treu ergeben sei. Dass wenn alle anderen zur Seite fallen würden, er würde zu ihm stehen. In seiner Antwort bekennt er seine Liebe zu Christus. Und er vergleicht sich nicht mehr mit seinen Freunden. Schmerzlich, aber notwendig, der Dialog. Damit sind Zweifel zum Weg ausgeräumt. Jetzt bitte beachte, was Christus nicht da hat. Ich würde meinen, wir wären höchst sehr wahrscheinlich, wären wir ganz anders umgegangen. Was Christus nicht macht, er hängt ihm kein Schuldgefühl an. Und lass mich das bei dieser Gelegenheit sagen. Das ist einer der Charakterzeuge, die ich hoffe, die Dega wird auch in Zukunft prägen. Wir arbeiten nicht mit Schuldgefühl. Wir spielen auch keine Polizeispiele. Wir schauen Menschen als mündig vor Christus an. Wir gehen miteinander sachte und sanft, wo immer möglich um. Jesus hat ihn nicht öffentlich abkanzelt. Hätte er können. Blöd anstellen. Er hat ihn nicht gefragt. Wohlverstanden. Er hat ihn nicht gefragt. Tut es dir leid, dass du dich so verhalten hast? Hätte ja können, oder? Hätte er können eins draufsetzen. Er nimmt ihm, stell dir das vor, er nimmt ihm nicht einmal das Versprechen ab. Mach das dann nicht mehr. Nicht einmal das. Ich lese nichts von dem. Nichts. Nicht einmal das. Tiefes Vertrauen und Demut erzeugt er in einem der Führenden im Team. Ich glaube, nur so konnte Petrus verstehen, was Vergebung bedeutet. Wirklich bedeutet. Ich halte das dir nicht mehr vor. Ich bringe das nicht wieder wie alter Käse. Er sagt, weil sie ihn so betroffen gemacht hat, Gott, du weißt doch alles. Also da ist keine Selbstsicherheit mehr nachher bei ihm. Keine überhebliche Selbstsicherheit, sondern eben das tiefe Vertrauen zu wissen, wie mit ihm umgegangen worden ist. Und der Petrus hat Christus nie wieder verleugnet. Das sagt die Geschichte. Nur kurze Zeit später, Karl hat uns daran erinnert, Pfingsten. Ein riesiges Geschehen, eine Erweckung, 3000 Menschen, die zum Glauben kommen. Er ruft ihn, er begegnet ihn, er fordert ihn raus und das Beste vor allem. In dieser Herausforderung steckt eine Berufung. Die frühe Tradition sagt, dass der Petrus mit dem Kopf nach oben gekreuzigt worden sei. Und das hätte er so wollen, weil er sich nicht würdig erachtet hat, auf die gleiche Art und Weise wie Christus zu sterben. Mich überrascht das ein bisschen, dass über den verbleibenden Teil vom Leben von Petrus im Johannes 21 gar nichts gesagt wird. Auch an anderen Stellen nicht gross. Er konzentriert sich, die Aussage, die Christus macht, im Johannes 21, konzentriert sich auf die Art und Weise, wie er sterben würde. Vers 18, 21, 18, 18 bis 19. Das lässt Fragen offen. Tun wir nicht so, als ob wir Antworten hätten, dort, wo keine Antworten sind. Er sagt schlicht und einfach zu ihm das. Denk daran, was ich dir jetzt sage. Wo du noch jünger gsi bist, hast du gemacht, was hast du willst. Das ist die Biografie der meisten von uns, oder? Eigene Strecke, eigene Pläne. Im Alter wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen dorthin, wo du eigentlich nicht hin willst. Nur mit diesen paar Worten umschreibt er, wie der Petrus wird sterben, auf eine widerwärtige Art und Weise. In Jerusalem, damals, in dem oberen Gemach, hat der Petrus sich brüstet, dass er Jesus nachfolgen würde. Und zwar bis in den Tod. Du magst dich erinnern, wir haben das angeschaut, im Lukas 22. Ich bin jederzeit bereit. Und mit mir kannst du rechnen. Ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich will mein Leben für dich eingeben. Und es scheint, als ob Christus jetzt sagt, zu ihm sagt, du wirst recht haben mit deiner Aussage. Eines Tages wird dir Gelegenheit geben, dein Statement unter Beweis zu stellen. Und ich weiss, an dem Tag wirst du nicht versagen. Das bringt uns zum Schluss. Was macht Christus mit Versager? Was macht er mit unserem Versagen? Er löscht es aus. Und zwar forever. Endgültig. Unwiderruflich. Und ein Bibellehrer, den ich sehr respektiere, hat es so formuliert. Er hat gesagt, Gott ist fähig, unsere Vergangenheit zu vergessen. Wieso tun wir das nicht? Gott macht das. Wieso machen wir es nicht? Er wirft unsere Sünden in die Tiefe vom Meer. und stellt an der Küste ein Schild auf mit dem Text «Fische verboten». Holz nicht mehr ue. Der Petrus bleibt eine Person von überragendem Interesse. Wir können uns an ihm orientieren, das dürfen wir. An einem Vorbild mit Schwächen. Und ich würde so sagen, wir kennen ihn gut, weil wir ihn jeden Morgen anschauen. Wenn du in den Spiegel schaust. Aus dem gleichen Stoff gemacht. Wir schätzen ihn, weil wir uns in seiner Geschichte wiederfinden tun. Seine Geschichte, wir können es so formulieren, seine Geschichte ist unsere Geschichte. Du wirst im Verlauf von deinem Leben, wenn es lang genug dauert, Sachen machen, die dich sehr beschämen. Und vielleicht denkst du an Johannes 21. Für jeden von uns ist der Prozess ein langer, der Wachstumsprozess. Der christliche Wachstumsprozess ist ein beschwerlicher, mit Up and Downs. Das gehört dazu. Und es hat gedauert, bis der Petrus seine Lektion gelehrt hat. Da in diesem Kapitel. Aber Christus hat ihn nie aufgegeben. Das Tröstliche all dem. Und er ist es, der versprochen hat, und das ist einer meiner Lieblingsverse. Im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief, er ist es, der dem Mann, der nachher so ein starker Leader geworden ist, und ihm versprochen hat, er wird nichts gegen ihn ins Feld führen. Ich wird, ist ein Zitat aus dem Prophet Jesaja, glaube ich, ist es. Jesaja und Jeremia. Ich wird ihres Unrecht vergeben. Damals noch zukünftig. Und ich wird ihren Sünden nie wieder gedenken. Das ist unheimlich tröstlich. Und so könnte man das Thema zusammenfassen und auf einen Satz aber reduzieren, indem wir uns daran erinnern. Versagen ist punktuell, ist kein Schicksal. Und die Tatsache ist, dass der dich erlöst hat, mehr an dich glaubt, als du an dich selber. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Jesus, ich weiss nicht, wo einzelne von uns in ihrer Biografie sich befindet. Und ich muss das auch nicht wissen. Du weisst es. Und du siehst, was jedes einzelne von uns braucht. Die einen brauchen deinen Ruf zu hören, deinen Ruf hin zum Kreuz, zur Vergebung, zur Initialentscheidung. Die anderen von uns brauchen vielleicht die Begegnung mit dir im Gespräch über einen Bereich, der weh tut. Vielleicht braucht es das Gespräch. Ein Bekenntnisgespräch. Andere von uns, die coasten entlang. Mal so und brauchen eine Herausforderung. Vielleicht eine Mahnung, ein Bedenken. Und dann gibt es vielleicht die unter uns, die verunsichert sind, die das Gefühl haben, kann mich Gott brauchen? Nach all dem, was in meinem Leben abgegangen ist? Nach der Art und Weise, wie ich mich verhalten habe, in dieser oder jener Situation, gibt es für mich noch eine Berufung? Danke, Jesus, dass es sie gibt. Und wir wollen dir vertrauen, dass du aus dieser Gruppe von Menschen, die dich lieb haben und die ihren Weg mit dir gehen wollen, dass du die unter uns berufst und dass die den Ruf hören, wo du willst. Und mutige Schritte tun in die Richtung, wo du anweisest. So wollen wir uns freuen über diese Tatsache, dass der Petrus, der so ein bewegtes Leben geführt hat, heute noch zu uns redet. Heilsam und tröstlich. Wir danken dir für das. Wir bitten dein Segen über jeden Einzelnen. Er lässt dein Angesicht leuchten über die Gemeinde, über jedes von uns. Wir bekennen, dass wir dich brauchen. Und wir bekennen, dass du in unserem Leben wichtig bist. So segne uns, behüte uns und bewahre uns. Um deines Namens willen. Amen. Du dürftest noch mal Platz nehmen. Mit dem Abschluss von dieser Reihe, der Walti hat es bereits schon gesagt, würde ich mich verabschieden für den Monat Juni. Ich gehe mit meinem Bruder und meiner Schwägerin, Rolf und Marian, in Urlaub. Wir freuen uns prächtig. Wir werden ab und zu an euch denken, aber auch nicht wahnsinnig viel. Wir wünschen euch ganz einen schönen Juni. Ihr habt tolle, tolle Redner. Die Gemeinde ist bestens betreut in dieser Zeit. Bleibt Rega treu und vor allem bleibt unserem Gott treu. Genauso wichtig. Dankeschön.
Danke vielmals, Harry, für die ermutigende Predigt. Mut können wir alle brauchen, dass wir uns nicht selber mit schlechtem Gewissen verurteilen und mutige Schritte gehen, immer wieder aufstehen und auf unseren Gott vertrauen. Und damit du nicht allen im Kaffee, im Garten musst erzählen, wo du hingehst, wo gehst du in die Ferien? Hamburg. Auf Hamburg. Auf Hamburg. Also erste Station, ja. Gut, also wir möchten dir auch von der Gemeinde her und von der Gemeindeleitung ganz schöne Ferien mit deiner Familie wünschen. Geniesse es. Und wir dürfen uns auf nächsten Sonntag freuen, wenn der Reini Fischer predigen tut. Und ich möchte noch dafür beten, dass er uns auch nächste Woche vielleicht den Mut schenkt, vielleicht den einen oder anderen anzusprechen, den wir einladen können. Nicht, dass wir jetzt irgendwie sagen, wer probieren wir unbedingt zu kontaktieren, sondern dass man vielleicht wirklich Gott wirken lässt und dort, wo es uns in den Sinn kommt, in einer Situation, einfach den Mut dann zu fragen, hey, willst du wieder mal in eine Kirche kommen und etwas Relevantes hören, ein paar coole Leute treffen, komm doch am nächsten Sonntag mit. Das möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir für den Morgen, für die Ermutigung, dass du uns am Beispiel von Petrus zeigst, wie du Menschen liebst, wie du Menschen aufrichtest und wie du Menschen weiterführst. Ich danke dir, dass du uns jetzt gerade in dieser kommenden Woche begleitest und ja, uns zu uns reden tust in den Situationen, in denen wir uns dann befinden. Dass wir den Mut haben, vielleicht gerade jemanden anzusprechen und ihn einzuladen, wieder mal in den Gottesdienst zu kommen. Und möchte ich auch bitten für Erholung und Segen, gute Gespräche, genüssliche Momente für die Ferien, für den Harry, dass er sich gut erholen kann. Danke für deine Gnade und für deine Liebe und danke, bist du bei uns. Amen. Ganz schönen Sonntag und wahrscheinlich ist die Kaffeemaschine noch nicht draußen, sondern oben. Und ist sie unten? Alles draußen? Wow! Wir dürfen uns freuen auf einen Coffeeshop für uns im Garten. Wir können hier gerade rausgehen oder unten durch zum Bistro raus in den Garten. Also wir treffen uns gerade an der Sonne. Bis später.